Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Es war ein sonniger Tag heute in weiten Teilen Deutschlands und am bevorstehenden langen Pfingstwochenende sollen die Temperaturen weiter steigen. Viele Familien bereiten sich vor auf Ausflüge und Treffen mit Freunden. Eine ganze Reihe von Corona-Beschränkungen sind mittlerweile gelockert. Angesichts der weiter positiven Zahlen sinkt die Angst vor einer Infektion. Viel größer dagegen mittlerweile die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Wichtig deshalb die Hilfen der Politik für die Wirtschaft. Die Milliarden aus Brüssel bleiben dennoch umstritten. Wir berichten gleich ausführlich. Davor jedoch der Blick auf ein Thema, das auch das Zeug hat, die internationale Stabilität zu erschüttern. Ein Land, zwei Systeme, das war 1997 der Grundsatz, der den Menschen in Hongkong bei der Machtübergabe von Großbritannien an China für 5 Jahrzehnte versprochen wurde. Seither ist nicht einmal die Hälfte dieser Zeitspanne vergangen, doch Demokratie und Freiheitsrechte sind in der ehemaligen britischen Kronkolonie aktuell akut in Gefahr. Trotz internationaler Proteste hat Chinas Volkskongress die umstrittenen Pläne für ein Sicherheitsgesetz gebilligt. Eine mögliche Zeitenwende für Hongkong. Steffen Wurzel berichtet.
Applaus brandet auf in der großen Halle des Volkes in Peking, als das Abstimmungsergebnis auf einer riesigen Digitalanzeige bekannt gegeben wird. 2878 Abgeordnete des chinesischen Volkskongresses stimmten kurz vor Abschluss der Sitzung für das Hongkong-Sicherheitsgesetz. Es gab eine Gegenstimme und 6 Enthaltungen. Das entspricht einer Zustimmung von mehr als 99,6%. Das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong richtet sich gegen terroristische Aktivitäten in der autonom regierten Sonderverwaltungsregion und gegen solche Aktionen, die Chinas Staatsgewalt untergraben. Die weltweite Kritik an dem Gesetz wies Chinas Regierungschef Li Keqiang in Peking zurück. Das vom Volkskongress angenommene Gesetz garantiere die konsequente Umsetzung des Prinzips Ein Land, zwei Systeme und es sorge für langfristigen Wohlstand und Stabilität in Hongkong. Vertreter der Hongkonger Opposition, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Medien in der autonom regierten Stadt rechnen fest damit, dass künftig jegliche Kritik an Chinas Staatsführung in Hongkong bestraft werden kann, so wie bisher schon in Festlandchina. Das völkerrechtliche Prinzip Ein Land, zwei Systeme werde weiter ausgehöhlt. Hongkongs Verwaltungschef Matthew Chung verteidigte das Gesetz im Fernsehsender CNN. Es wird 99,99% der Bevölkerung Hongkongs gar nicht betreffen. Das Leben der Menschen wird weitergehen. Ebenso bleiben der freie Kapitalfluss und die Medienfreiheit bestehen. Wie genau das Gesetz in Hongkong umgesetzt wird, sei allerdings noch unklar, räumte der von Chinas Staatsführung de facto eingesetzte Politiker in dem Interview ein. Juristen weisen darauf hin, dass es zum Prinzip der Unrechtsstaatlichkeit in China gehöre, Gesetze so vage zu formulieren, dass sie weitreichend gegen Kritiker der Staatsführung eingesetzt werden können. Wir wissen nicht, ob das Gesetz noch präzisiert wird, aber nach chinesischer Rechtstradition könnte die Auslegung sehr weitreichend sein, sagte der frühere Dekan der juristischen Fakultät der University of Hong Kong, Johannes Chan, im Sender RTHK.
It could be exceedingly wide. And I think it would be naive to think that the law would only apply to a small group of people.
Es wäre naiv zu glauben, dass das Gesetz nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betreffe. In Berlin äußerte sich der Bundesverband der deutschen Industrie überraschend deutlich und kritisch zum Sicherheitsgesetz für Hongkong. China dürfe seine internationale Glaubwürdigkeit nicht leichtfertig verspielen. Eine Aushebelung des Hongkonger Grundgesetzes könne das Vertrauen in den Standort Hongkong spürbar beeinträchtigen, heißt es in einer Erklärung. Chinas Staats- und Parteiführung hat internationale Kritik an dem Gesetz zurückgewiesen. Man verbitte sich Einmischung in innere Angelegenheiten. Morgen Vormittag wird sich der Deutsche Bundestag mit dem Thema befassen, auf Antrag der FDP-Fraktion.
Soweit der Bericht von Steffen Wurzel. Und am Telefon begrüße ich jetzt den außenpolitischen Sprecher der Grünen im Europaparlament, Reinhard Bütikofer. Er ist zugleich Vorsitzender der China-Delegation des Europäischen Parlamentes. Guten Abend, Herr Bütikofer.
Schönen guten Abend.
Erleben wir gerade die letzten Tage eines politisch autonomen Hongkong?
Ja, was von Peking verordnet wird, unter der Überschrift eines sogenannten Sicherheitsgesetzes, ist in der Substanz ein Zensurgesetz, mit dem die freie Meinungsäußerung in Hongkong unterdrückt werden soll. Und das geschieht in offenem Widerspruch zu dem für Hongkong geltenden Grundgesetz und in klarem Widerspruch auch zu der völkerrechtlich nach wie vor bindenden Verpflichtung, die sich ergibt aus dem Abkommen zwischen Großbritannien und China, das die Rückgabe Hongkongs an China geregelt hatte.
Das war ein sehr klares Ja von Ihnen, Herr Bütikofer. Im Volkskongress wurde betont, das Gesetz werde die Autonomie Hongkongs nicht antasten. Warum misstrauen Sie dieser Aussage?
Nur weil das offensichtlich im Widerspruch zu den Fakten steht. Nach dem Artikel 18 des Hongkonger Grundgesetzes darf Peking nur solche Gesetze für Hongkong von Peking aus machen, für die im Grundgesetz keine Hongkonger Grundlage geschaffen ist. Aber in Artikel 23 steht, dass Hongkong sich ein Sicherheitsgesetz gibt. Also gibt es keinerlei rechtliche Grundlage für Peking zu sagen, wir machen das an euch vorbei. Und dann tun sie das und sagen gleichzeitig, es ändert nichts. Das ist ja offensichtlich schwarz und weiß verwechselt.
Was bedeutet dieses Gesetz im schlechtesten Fall für die Menschen in Zukunft in Hongkong?
Im schlechtesten Fall heißt es, dass die chinesische Geheimpolizei in Zukunft auch in Hongkong operiert und im Zweifel alles das, was sie auf dem Festland macht, einschließlich Folter, auch in Hongkong praktiziert.
Wie schnell könnte dies geschehen?
Ich denke, es steht zu erwarten, dass dieses Gesetz spätestens im August in Kraft gesetzt wird. Und dann kann man es unmittelbar praktizieren, wenn man will.
Welche Motive, Herr Bütikofer, hat Peking gerade jetzt in dieser Situation, diesen Schritt zu gehen? Hat man die Geduld verloren mit den Demonstranten, mit dem Widerstand, dem Anhalten der Menschen in Hongkong?
Man muss ja sehen, dass der Widerstand in Hongkong seinen Charakter in den letzten Monaten, eigentlich schon seit Ende letzten Jahres, geändert hatte. Es war viel weniger ein Widerstand auf der Straße und es war vielmehr eine Hongkong immer stärker dominierende gesellschaftliche Selbstorganisation, die sich auch niedergeschlagen hat in einem großen Erdrutschwahlsieg bei den Bezirkswahlen im letzten Dezember. Und ich glaube schon, dass man sich in der Pekinger Führung davor fürchtete, dass bei der anstehenden Wahl für den Legislativrat Hongkongs zum ersten Mal die Demokraten die Mehrheit gewinnen könnten. Und um das zu vermeiden, ändert man nun die politischen Bedingungen für Hongkong. Und ich glaube, dass es als zweiten Grund daneben die Absicht gibt, der Welt zu demonstrieren, wie entschlossen China inzwischen bereit ist, sich auch über geltende Verträge hinwegzusetzen, wenn es der Auffassung ist, da ist ein Ziel, das müssen wir unbedingt erreichen. Also das ist eine Message, die geht nicht nur an Hongkong, die richtet sich auch an die Nachbarn Chinas im südchinesischen Meer, die man bedrängt. Das richtet sich auch an Taiwan, das richtet sich auch an Indien, wo es derzeit Spannungen gibt. Und das richtet sich an alle, die meinen, man müsse China nicht kniefällig begegnen.
So, und da sind wir jetzt bei den europäischen Außenministern. Sie beraten über die Situation in Hongkong. Was angesichts der Dramatik der Situation, die Sie gerade beschrieben haben, Herr Bütikofer, was kann denn Europa außer Empörung und kritischen Worten dagegen unternehmen, gegen diese Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben?
Naja, ich würde Empörung und klare kritische Worte nicht unterschätzen, weil wir viel zu lange in Europa so eine Übung hatten, dass man äußerst vorsichtig, wenn überhaupt, nur kritisiert, was einem in China nicht gefällt. Es gab zuletzt nur ganz wenige Politiker und Politikerinnen, die überhaupt noch offen über die Lage von Menschenrechten in China geredet haben. Frau Merkel gehörte dazu, aber nicht viel mehr. Und ich glaube, jetzt anzufangen damit, dass man die Dinge so beschreibt, wie sie sind und das deutlich ausdrückt, ist schon mal ein wichtiger Anfang. Und das Zweite, das sich dann meines Erachtens als Frage stellt, ist schon, wie gehen wir mit einer Regierung um, wie gehen wir mit einem China, Xi Jinping, um, das sich offensichtlich an Verträge nicht gehalten sieht. Also wollen wir wirklich zulassen, dass die chinesische Telekommunikationsfirma Huawei zum Beispiel, die faktisch unter Kontrolle dieser Regierung steht, einen Anteil kriegt an einer sensiblen, wesentlich für unsere zukünftige Gesellschaft und für unsere Industrie zentralen Infrastruktur einen Anteil hat? Oder können wir da nicht vertrauen und müssen wir dann da eine Grenze ziehen? Ich denke, wir müssen China deutlich machen, wenn China sich an die Regeln des internationalen Zusammenlebens nicht hält, kommt das mit einem Preis.
Und dieser Preis sind letztendlich Sanktionen, Herr Bütikofer, weil Geld und Wirtschaft, das ist das Einzige, was die Weltmacht China dann letztendlich beeindruckt.
Ich glaube nicht, dass wir jetzt formal über Sanktionen reden werden. Dazu haben wir Europäer die Instrumente nicht, die die USA haben. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob wir uns blauäugig der Hoffnung ausliefern, irgendwie werde die Zusammenarbeit mit China schon ertragreich sein, oder ob wir sehr konsequent unsere Werte und Interessen verfolgen und im Zweifelsfall dann auch auf andere Partner setzen.
Der außenpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Reinhard Bütikofer. Wir haben das Gespräch aus Termingründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Der große Rahmen ist gesteckt. Die stolze Summe von 750 Milliarden Euro will die EU-Kommission an direkten Hilfen und Krediten gegen die Corona-Krise zur Verfügung stellen. Nun beginnt, wie nicht anders zu erwarten, das Klein-Klein in den Mitgliedstaaten. Ein zähes Ringen um Details und nationale Vorteile und sei es nur, um dem Wähler in der Heimat die eigene Prinzipientreue zu dokumentieren. Sicher ist deshalb, in den kommenden Wochen und Monaten bleibt der Corona-Hilfsplan ein Dauerthema in Brüssel. Von dort Peter Kapern.
Am Tag danach halten die Debatten um Next Generation EU, wie die Kommission den Wiederaufbaufonds getauft hat, an. Ursula von der Leyens Kommissare geben sich im leeren Pressesaal die Klinke förmlich in die Hand, um die Details des gigantischen Pakets zu erläutern, das die Chefin gestern vorgestellt hatte. Zum einen geht es um die Frage, wie die Vergabe der Gelder an die Empfänger funktioniert und vor allem, wie die Mittelverwendung kontrolliert werden soll. Wer Geld aus dem Fonds haben will, muss einen Projektantrag bei der Kommission stellen, weil die Mitgliedstaaten viel besser wissen, welche Investitionen vor Ort notwendig und sinnvoll sind, als die Kommission in Brüssel, erläutert EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni. Die Vergabe wird gekoppelt an die Umsetzung von Reformvorschlägen, die die EU-Kommission den Mitgliedstaaten ohnehin jährlich im Rahmen des sogenannten europäischen Semesters unterbreitet. Das sei aber nicht mit Reformauflagen wie zu Zeiten der Troika zu vergleichen, beschwichtigt Gentiloni im selben Atemzug, um Befürchtungen im Süden Europas zu zerstreuen. Und Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis versucht gleichzeitig, Zweifel bei den nördlichen EU-Staaten zu zerstreuen. Die Gelder könnten ohne Kontrollen versickern.
There would be milestones in terms of implementation of reforms and investment. And by meeting those milestones, money is going to be distributed in tranches.
Wir werden Zwischenschritte bei der Umsetzung von Reformen und der Verwendung der Mittel definieren, sagt Dombrovskis. Und die zugesagten Gelder würden in Tranchen ausgezahlt, die an diese Zwischenschritte gekoppelt sind. Das Beispiel zeigt, dass Next Generation EU auch ein gigantischer Balanceakt ist, der unterschiedliche Interessen und Einwände austarieren muss. Kurz darauf schildert Vizekommissionspräsident Frans Timmermans dann, dass alle Anträge auf Hilfsmittel ein weiteres Kriterium erfüllen müssen. Sie dürfen der Zielsetzung der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden, keinen Schaden zufügen. Wer das nicht beachtet, könne kein Geld aus Brüssel erwarten.
If we make do no harm a guiding principle and also ask member states to make plans on that basis, if the plans do not conform with that, they will not get financial support from the European Union.
Der Reigen der der Kommissare zur Erläuterung der voluminösen Pläne wird bis morgen andauern. Realität werden sie aber nur, wenn die Mitgliedstaaten sich darauf verständigen. Das müsse bis zum Sommer geschehen, machte heute Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire Druck.
Je souhaite qu'un accord puisse être trouvé dans les prochaines semaines. Avant le début de l'été.
So Le Maire bei einem Auftritt im französischen Fernsehen. Und bei dieser Gelegenheit nahm er gleich die sparsamen vier ins Gebet.
Et j'appelle une nouvelle fois les quatre États, ils ne sont que quatre, à faire preuve de raison, de sens, des responsabilités.
Die müssten jetzt Verantwortung zeigen, sie seien ja nur vier, so Le Maire. Die Angesprochenen sendeten heute unterschiedliche Signale. Dänemarks Außenminister Jeppe Kofod zeigte sich erfreut, dass die Kommission die Hilfsgelder, anders als Frankreich und Deutschland, nicht ausschließlich als Zuschüsse, sondern auch als Kredite vergeben wolle. Schwedens Regierungschef Stefan Löfven beharrte darauf, dass es ausschließlich Kredite geben solle. Das war die ursprüngliche Forderung der sogenannten sparsamen Vier, zu denen auch Holland und Österreich zählen.
Aus Brüssel, Peter Kapern. Nicht nur dort wird das Corona-Hilfspaket heiß diskutiert. Auch in Berlin sorgt die gewaltige Dimension des europäischen Rettungsplanes für heftige Reaktionen. Denn die vielen Milliarden Euro sind nicht nur eine Entscheidung für wenige Jahre, sondern sie werden auch künftige Generationen betreffen. Entsprechend unterschiedlich die Stellungnahmen heute der Parteien. Aus Berlin, Theo Gers.
Die Reaktionen auf den europäischen Wiederaufbaufonds bleiben zwiespältig. Südeuropäern mit deutschen Euros zu helfen und das auch noch überwiegend durch Zuschüsse und nicht über Kredite. Friedrich Merz personalisiert geradezu diese Zerrissenheit. Ehemals Abgeordneter des Europaparlaments und später des Bundestages, nun im Rennen um den CDU-Vorsitz, ihm ist der Zwiespalt am Morgen im Deutschlandfunk anzumerken.
Ja, der ist schon da und ich habe mir natürlich auch die Zahlen angeschaut. Ich habe mir auch die Rede von Ursula von der Leyen gestern angehört und ich komme zu dem Ergebnis, wir müssen in Europa jetzt wirklich etwas tun. Wir müssen einen großen Sprung nach vorne machen.
Merz hat sich durchgerungen zu einem grundsätzlichen Ja zu dem 750 Milliarden Euro Programm. Zu schwer ist die Krise, die eine Antwort verlangt. Merz Partei, die CDU, tickt inzwischen genauso, wie sich am Nachmittag im Bundestag zeigt.
Darum geht's, dass wir es eine gemeinsame europäische Antwort auf diese Krise geben können,
sagt der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Andreas Jung, um den nach ihm redenden Kritikern vorzuhalten, was das Wiederaufbauprogramm alles nicht ist.
Das ist nicht der Weg in die Schuldenunion. Das sind keine Eurobonds, es sind keine Corona-Bonds, es ist kein freischwebender Fonds, sondern es ist befristet. Und es ist ein Programm mit Beitragsobergrenzen, bei dem wir Deutsche einstehen, entsprechend unserer Wirtschaftsleistung.
Erwartungsgemäß überzeugt das die größte Oppositionspartei, die AfD, nicht. Es gehe nur darum, den bankrotten Euro zu retten und die Party- und deutsche Vita-Staaten Südeuropas zu beglücken.
Sie wollen hier den Höllenschlund der Vergemeinschaftung öffnen. Das lassen wir nicht zu, meine Damen und Herren.
Ruft Kai Gottschalk von der AfD und rechnet die gestern von der EU-Kommission vorgeschlagenen Hilfen, bei denen Italien und Spanien die Hauptempfänger sind, herunter.
Italien sollen wir also mit rund 1.350 Euro pro Kopf helfen. In Spanien 1.638. Macht in Summe für Italien 81 Milliarden, für Spanien 77 Milliarden. Die sollen nicht zurückgezahlt werden. Meine Damen und Herren, der Rest in Krediten, ich glaube, die sehen wir auch nicht wieder. Wir versenken seit den 60er Jahren in Italien Geld, ohne dass es zu Strukturreformen kommt und dass dieses Land auf die Beine kommt, meine Damen und Herren. Wann lernen wir eigentlich mal dazu?
Doch auf sowas gibt es Kontra, etwa von Christian Petri, SPD.
Wir können uns entscheiden, sind wir für ein Europa der Solidarität, sind wir für ein Europa der Stabilität, sind wir dafür oder lassen wir unsere Nachbarinnen und Nachbarn alleine?
Solidarität, das ist auch der rote Faden für die Linkspartei, die das EU-Aufbauprogramm ohne Wenn und Aber unterstützt, so Fabio Di Masi.
Denn wenn Italien und Spanien Fieber haben, kann auch Deutschland nicht gesund werden.
Damit argumentiert der linken Politiker auf einer Linie mit der deutschen Wirtschaft. Die Kritik an den Gegenvorschlägen von Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden, den sparsamen Vier, geht da fast unter. Franziska Brandner von den Grünen brandmarkt sie als egoistische Vier wegen ihrer Forderung, entweder die gesamten oder zumindest den Großteil der Hilfen als Kredite auszureichen. Und dass Ausgaben für den Klimaschutz das Herzstück des europäischen Aufbauprogramms sein müssten, dass europäisches Geld zudem an die Beachtung der Rechtsstaatlichkeit zu binden ist, Auch das versteht sich für die Grünen von selbst.
Für den Deutschlandfunk ein Bericht von Theo Gers. Ein jeder hat seit Beginn der Corona-Krise seine eigene Geschichte, seine eigenen Sorgen und Nöte. Und doch haben manche sicher ein dickeres Päckchen zu tragen als andere. Neben den Kranken und Alten gehören sicher die Eltern, vor allem kleinerer Kinder, zu den Hauptleidtragenden der Corona-Beschränkungen. Die Öffnung der Schulen und Kitas ist deshalb angesichts der deutlich gesunkenen Infektionszahlen aus ihrer Sicht längst überfällig. Aus Berlin dazu Frank Capellan.
Normalbetrieb. Die Forderung der Stunde. Der Druck auf die Politik ist groß, Schulen und Kitas spätestens nach den Sommerferien in vollem Umfang zu öffnen. Zumindest drängen Mütter und Väter überall auf Transparenz und Antworten, wie es weitergehen soll. In Nordrhein-Westfalen etwa wenden sich Eltern an die Landesregierung, planen sie mit Blick auf verschiedene Szenarien. Fragen Sie in einem offenen Brief etwa zur Aufrechterhaltung eines täglichen Unterrichts, wann wird ein verlässliches Schulangebot geschaffen, sodass sich wieder eine wirtschaftlich und beruflich planbare Perspektive für die Eltern und Chancengleichheit für die Kinder ergibt. Sebastian Hartmann, SPD-Landeschef in Nordrhein-Westfalen, hat Verständnis für solche Fragen, kritisiert die von Armin Laschet geführte Landesregierung.
Man kann nicht am Samstag ankündigen in Nordrhein-Westfalen, dass am Montag wieder die Schulen öffnen. Das überfordert alle.
In Schleswig-Holstein sollen ab 8. Juni alle Grundschulkinder weitgehend normalen Unterricht erhalten. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther geht tatsächlich sehr weit und erklärt zugleich:
Ich setze darauf, dass wir gerade in diesen Bereichen Schulen, Kitas, dass wir da bundesweit auch möglichst einheitliche Regelungen haben.
Linkspartei und Grüne fordern einen Schul- und Kita-Gipfel von Bund und Ländern, um das weitere Vorgehen abzustimmen und den Regelbetrieb nach den Ferien zu ermöglichen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welches Risiko eingegangen wird, wenn Kinder zurück in die Schulen kommen. Baden-Württemberg etwa setzt auf eine landeseigene Studie, wonach zumindest bei unter 10-Jährigen die Infektions- und Verbreitungsgefahr gering ist. Andere Untersuchungen halten das für nicht haltbar.
Dass die Kinder weniger infektiös sind, das sieht für mich überhaupt nicht so aus.
Hatte der Virologe Christian Drosten unserem Sender noch Anfang der Woche erklärt und zudem wird wenig über die Lehrer nachgedacht. Die zählen häufig zu den Risikogruppen aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen. Wenn jetzt über Regelbetrieb gesprochen wird, dann fühle ich mich schon ein wenig wie ein Versuchskaninchen, räumt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, im Deutschlandfunk-Gespräch ein.
Man könnte jetzt fast den Eindruck haben, dass also hier an Deutschlands Schulen und Kindergärten ein riesiges Experiment gestartet wird. Geht es gut, wenn man alle Kinder und Schüler wieder an die Schulen und die Kitas zurückholt, Ausgang offen.
Wir müssen abwägen. Die Schüler dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Die Eltern müssen Planungssicherheit bekommen. Und der Gesundheitsschutz für Kinder und Lehrkräfte muss gewährleistet werden. So sieht das auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann.
Wir wollen nämlich nicht, dass die Schule der nächste Infektionsherd wird. Das heißt, die Sommerferien vernünftig nutzen, Hygienekonzeptionen aufzustellen, aber schnell auch wieder in die Richtung zu kommen, nicht nur wenige Tage Schule zu geben, nicht nur wenige Tage in der Betreuung zu machen.
Gesundheitstests für Lehrer und Schüler müssen sein, glaubt Lehrervertreter Meidinger. Anders wird ein Weg zu mehr Normalität kaum gelingen, doch nicht nur das.
Vollständige Schulöffnungen würden voraussetzen, dass man die Lerngruppen den ganzen Tag, den ganzen Unterrichtstag voneinander isoliert, um sozusagen dann auch das Infektionsgeschehen, falls etwas ist, zurückverfolgen zu können.
Details bleiben unklar, vieles aber ist in Bewegung. Selbst Corona-Hardliner Markus Söder stellt inzwischen in Aussicht:
Wir können uns vorstellen, dass nach den Sommerferien der ganz normale Regelbetrieb wieder aufgenommen werden kann.
Informationen von Frank Capellan. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Der Streit zwischen Trump und Twitter eskaliert. Der US-Präsident fühlt sich von den Online-Netzwerken diskriminiert. Vor gut einer Stunde unterzeichnete Trump eine neue Verordnung zu den sozialen Medien. Aus Washington dazu Jan Bösche.
Trumps Erlass ist nur ein erster Schritt. Er weist mehrere Bundesbehörden an, zu prüfen, wie sie Social-Media-Anbieter regulieren könnten. Außerdem kündigte Trump eine Gesetzesinitiative an, um bestehende Gesetze entweder abzuschaffen oder zu verändern. Kritiker sagten, Trump könne das Thema nicht per Erlass regeln. Trump sagte, es gehe darum, die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Eine Handvoll Unternehmen kontrolliere einen Großteil der öffentlichen und privaten Kommunikation in den USA. Social-Media-Anbieter wie Twitter oder Facebook sind bislang durch ein Gesetz aus dem Jahr 1996 vor Klagen geschützt. Es regelt, dass sie nicht als Verleger, sondern als Plattformen behandelt werden. Damit können sie nicht für Beiträge ihrer User zur Rechenschaft gezogen werden. Konservative und Trump-Unterstützer kritisieren bereits seit Längerem, die Social-Media-Anbieter seien ihnen gegenüber voreingenommen. Auslöser des jüngsten Streits waren eine Serie von Tweets, die Trump über das Wochenende verfasst hatte. Darin kritisierte er Bemühungen mehrerer Bundesstaaten, wegen der Corona-Krise verstärkt auf Briefwahl zu setzen und beklagte Wahlfälschungen. Twitter hatte seine Tweets schließlich mit Faktenchecks versehen, die das Gegenteil belegten. Gefragt, warum er nicht einfach seinen Twitter-Account schließt, sagte Trump, er brauche ihn, um Fake News der etablierten Medien zu widerlegen.
Im Streit um einen Hackerangriff auf den Bundestag vor 5 Jahren hat das Auswärtige Amt heute den russischen Botschafter zum Gespräch geladen. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
Der Generalbundesanwalt hatte Anfang des Monats Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Verantwortlichen des Hackerangriffs im Frühjahr 2015 erlassen. Dabei handelt es sich um einen russischen Staatsangehörigen. Es sollen belastbare Hinweise vorliegen, dass der Mann zum Zeitpunkt des Angriffs dem russischen Militärgeheimdienst GRU angehörte. Das Auswärtige Amt erklärte, man werde sich auch für die Nutzung des EU-Cyber-Sanktionsregimes gegen den Verdächtigen einsetzen. Der Mechanismus erlaubt Maßnahmen wie Einreiseverbote oder das Einfrieren von Vermögenswerten. Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, begrüßte den Schritt. Der CDU-Politiker sagte unserem Hauptstadtstudio:
Ich finde das eine richtige Maßnahme, die getroffen worden ist, dass die Bundesregierung einen solchen Hackerangriff auf die demokratische Institution Deutschlands, nämlich das deutsche Parlament, so dann auch maßregelt. Das halte ich für eine richtige Verteidigung unserer demokratischen Institutionen.
Bei der Schadsoftware-Attacke waren damals 16 GB Daten aus dem Netzwerk des Bundestags abgeflossen, darunter E-Mails von Abgeordneten. Indizien deuten auf die Hackergruppe APT-128 als Verursacher hin, eine von Russland aus global agierende Cyberspionagegruppe.
Der britische Billigflieger EasyJet will wegen der Corona-Krise bis zu 30% seiner Arbeitsplätze streichen. Aus London, Imke Köhler.
Der Chef von EasyJet, Johann Lundgren, sprach von einer sehr schwierigen Entscheidung, die die Mitarbeiter treffen werde. Aber es gehe darum, das Unternehmen langfristig auf der Erfolgsspur zu halten. EasyJet hatte im März seine gesamte Flotte geparkt, nachdem der weltweite Luftverkehr fast zum Stillstand gekommen war. Zwar kündigte Lundgren an, dass die Airline ihren Flugbetrieb ab dem 15. Juni wieder aufnehmen werde, aber die Erwartungen an die Passagierzahlen sind nicht groß. Die Nachfrage, so glaubt der CEO, werde sich nur langsam wieder steigern und erst 2023 wieder den Stand von 2019 erreichen. Eine schnelle Erholung in diesem Sommer wird auch dadurch erschwert, dass in Großbritannien ab dem 8. Juni eine neue Quarantäneregel in Kraft tritt, wonach sich alle Einreisenden erst einmal für 14 Tage in Selbstisolation begeben müssen. Das macht es für die Briten wenig attraktiv, in den Urlaub zu fliegen. Dutzende Unternehmen aus dem Reisesektor haben sich deshalb mit einem Protestbrief an die britische Regierung gewandt. Eine solche Maßnahme sei das Letzte, was die Branche jetzt benötige, heißt es. Bereits Ende April hatte British Airways angekündigt, bis zu 12.000 Stellen zu streichen. Virgin Atlantic will bis zu 3.000 Jobs abbauen, ebenso wie der irische Billigflieger Ryanair.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag. Aus Frankfurt, Klaus-Rainer Jakisch.
So manchem Beobachter wird derzeit mulmig, wenn er an den Frankfurter Aktienmarkt schaut, denn obwohl es auch heute wieder nicht an Negativmeldungen als Folge der Coronavirus-Pandemie mangelte, tun die Anleger so, als sei die Krise vorüber. In den USA ist die Zahl der Arbeitslosen weiter gestiegen, auf jetzt über 40 Millionen. Das ist ein Ausmaß wie zu Zeiten der großen Depression. Der Autozulieferer ZF will weltweit bis zu 15.000 Stellen streichen, darunter die Hälfte in Deutschland. Trotzdem setzte sich die Kursrallye am Frankfurter Aktienmarkt auch heute fort. Die Anleger setzen auf das milliardenschwere Hilfspaket der Europäischen Union und hoffen auf weitere Stützen durch die Europäische Zentralbank. Der deutsche Aktienindex beendete den Handel mit 11.781 Punkten, 123 mehr als gestern. Seit dem Tiefpunkt des Corona-Crashs an den Aktienmärkten Mitte März hat der DAX gut 40% zugelegt. Größter Gewinner war heute die Aktie der Lufthansa, die erneut um über 5,5% zulegte. Das ist umso verwunderlicher, da nicht klar ist, ob das 9 Milliarden schwere Rettungspaket des Bundes wirklich umgesetzt werden kann. Denn die Wettbewerbshüter der Europäischen Union verlangen nach bislang unbestätigten Meldungen als Gegenleistung für eine Zustimmung die Abgabe von wichtigen Start- und Landerechten, was die Airline aber ablehnt.
Als Wahlkampfschlager geplant ist die Pkw-Maut längst ein hässlicher, dunkler Fleck am blau-weißen Image der CSU. Noch hält sich Verkehrsminister Scheuer beharrlich im Amt, doch das Mautdebakel ist inzwischen ein Thema für einen Untersuchungsausschuss. Heute war dort Ex-Parteichef Horst Seehofer zu Gast, Nadine Lindner berichtet.
Die Botschaft des prominenten Zeugen war gleich am Anfang klar. Gefragt, ob er bei der Pkw-Maut alles richtig gemacht habe, antwortete Horst Seehofer mit dem Brustton der Überzeugung, ja, absolut. Er würde sich auch heute wieder für eine Maut aussprechen. Gut 3 Stunden sagte der ehemalige CSU-Chef Seehofer vor dem Mautuntersuchungsausschuss aus. Sein Fazit danach:
Jetzt auch nach dieser Befragung im Ausschuss keinen Grund zur Kritik an irgendeiner Stelle habe.
Verkehrsminister Andreas Scheuer, ebenfalls von der CSU, habe mit der Unterschrift unter den Mautverträgen vor dem EuGH-Urteil keine Fehler gemacht. Wenn man immer auf die Gerichte warte, komme man zu nichts, so Seehofers Argumentation. Fast wortgleich hat man die schon bei anderen Gelegenheiten von Verkehrsminister Scheuer gehört. Politisches Versagen?
Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, nach allem, was ich bisher dazu gelesen habe, dass er auch hier mit der Sorgfalt vorgegangen ist, die erforderlich ist.
Horst Seehofer, heute als Innenminister im Kabinett, und Verkehrsminister Andreas Scheuer gelten als enge Weggefährten, seit Scheuer als Generalsekretär für den langjährigen CSU-Chef arbeitete. Er vertraue ihm blind, so Seehofer. Die Befragung lieferte aber noch andere interessante Einblicke in interne Konflikte der CSU. Denn erst vor wenigen Wochen hatte Peter Ramsauer, Ex-CSU-Verkehrsminister und langjähriger Parteivize, ausgesagt, dass er schon 2013 Seehofer gewarnt habe. In Brüssel gebe es Zweifel an dem Plan, die deutschen Autofahrer durch die Maut via Steuerentlastung nicht mehr bezahlen zu lassen, so Ramsauer damals. Es sei eine europarechtliche Unmöglichkeit. Diese Bedenken wurden vom Tisch gewischt. Für Seehofer war es, so wurde es in der Befragung klar, schlicht unvorstellbar, sein Wahlversprechen nicht einzuhalten. Das Ende ist bekannt, die Maut landete 2013 im Koalitionsvertrag. Auch wenn Horst Seehofer wenig zur Aufklärung in der Sache beitragen konnte, sehen die Obleute im Untersuchungsausschuss nach der Befragung des ehemaligen Parteichefs ein Muster bestätigt. Die CSU wollte die Maut um jeden Preis. Christian Jung, Verkehrspolitiker der FDP, glaubt nicht Seehofers Aussage, dass er keinen Einfluss genommen habe, um das Prestigeprojekt voranzubringen.
Und wir glauben ihm natürlich überhaupt nicht, dass er da keine Weisung oder Anweisung gegeben hat. Horst Seehofer hat in seinem Leben immer Anweisungen gegeben und hat anderen gesagt, wie sie arbeiten sollten, was sie zu tun haben. Deswegen war das natürlich, so wie er heute aufgetreten ist, auch eine Form von persönlicher Geschichtsklitterung.
Seehofer hatte ausgesagt, dass ihn nur das Zustandekommen des Mautgesetzes interessiert habe, aber nicht mehr die Umsetzung. Also zum Beispiel die Unterschrift unter die Betreiberverträge. In der letzten Sitzung musste eine Zeugin aus dem Verkehrsministerium nach langem Nachfragen schließlich doch einräumen, dass es im Herbst 2018 rechtliche Bedenken gab, nur noch mit einem Bieter weiterzuverhandeln. Auch hier wurden Bedenken und Zweifel nicht gehört, es wurde weitergemacht. Der zweite Zeuge des heutigen Tages, Stefan Stadler, ebenfalls aus dem Verkehrsministerium, widersprach heute dieser Einschätzung. Man habe nur nach alternativen Wegen gesucht. Der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut soll noch bis Anfang 2021 laufen.
Nadine Lindner. Die Richter des Bundesverfassungsgerichtes werden jeweils zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Meist sprechen sich die Parteien im Vorfeld ab, um Kontroversen auf offener Bühne zu vermeiden. Ähnlich das Verfahren in den meisten Bundesländern. Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat bislang dieses Konsensverfahren funktioniert. Nun jedoch sorgt die Berufung einer linken Politikerin für den Landesverfassungsgerichtshof für heftigen Streit. Aus Schwerin Silke Hasselmann.
Das Landesverfassungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern besteht aus 7 ordentlichen Mitgliedern und 7 Stellvertretern. Jede Amtszeit dauert maximal 12 Jahre und spätestens 3 Monate nach dem Ausscheiden muss eine Neuwahl stattfinden. Genau das geschah vor 2 Wochen im Schweriner Landtag, als gleich 5 Positionen neu zu besetzen waren. Während eine solche Wahl üblicherweise nur juristisch-parteipolitische Feinschmecker interessiert, schlug der Vorgang dieses Mal öffentlich hohe Wellen, die nach geraumer Zeit Streit sogar bis nach Berlin ins Konrad-Adenauer-Haus schwappten. Denn die oppositionelle Linksfraktion hatte mit Barbara Borchert eine Mitbegründerin der Gruppierung Antikapitalistische Linke aufgestellt, die kürzlich gegenüber dem NDR erklärte:
Es ist richtig, dass ich Mitglied der Antikapitalistischen Linken hier in Mecklenburg-Vorpommern bin. Die Antikapitalistische Linke ist ein Zusammenschluss innerhalb der Partei Die Linke, wie es viele weitere Zusammenschlüsse gibt.
Doch nicht jeder Zusammenschluss steht auf der Beobachtungsliste des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die AKL hingegen schaffte es 2018 in den Jahresbericht unter dem Stichwort linksextrem, da sie erklärtermaßen einen, Zitat, grundsätzlichen Systemwechsel und einen Bruch mit den kapitalistischen Eigentumsstrukturen anstrebt. Mit dem leistungslosen Erben von Privatvermögen kann diese Gruppierung ebenso wenig anfangen wie mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln wie Betriebe, Unternehmen, Ackerland und mit Wohnraum in der Hand privater Vermieter. Gerade die Corona-Krise zeige deutlich, wie wichtig es sei, Krankenhäuser und andere privatisierte Einrichtungen der Daseinsvorsorge wieder in öffentliche Hand zu nehmen, so Barbara Borchert. Sie habe zu vielen gesellschaftlichen Fragen durchaus kritische, mitunter sogar verfassungskritische Meinungen. Doch darin sieht sie keinen Widerspruch zu den Aufgaben eines Landesverfassungsrichters.
Wie ich darauf reagiere, ich halte diese ganze Diskussion für fadenscheinig, weil die Antikapitalistische Linke sich im Rahmen der Landesverfassung bzw. auch des Grundgesetzes bewegt und insoweit ich auch Richterin am Landesverfassungsgericht sein kann.
Doch vor allem im CDU-Landesverband gehen seit Borcherts Wahl zahlreiche Anrufe und Schreiben von Parteimitgliedern, CDU-Wählern, aber auch von sonstigen Bürgern aus der gesamten Bundesrepublik ein. Sie kritisieren die CDU-Unterstützung für die 64-jährige Linke, die schon zu DDR-Zeiten der SED angehörte und einige Jahre im Schweriner Landtag für die PDS-Linke im Rechts- und Petitionsausschuss saß. Bis heute mag sich die Fraktionsspitze nicht öffentlich dazu erklären. Fraktionschef Thorsten Renz verweist auch den Deutschlandfunk lediglich auf ein nur fünfzeiliges und doch kompliziert verschwurbeltes Statement in Schriftform, das keine Antwort liefert, etwa auf die Frage, warum die CDU-Fraktion Barbara Borchert im ersten Wahlgang nicht für geeignet hielt, im zweiten dann doch. Bundeskanzlerin Merkel schweigt bis heute über diesen Vorgang in ihrem Landesverband. Parteichefin Kramp-Karrenbauer bezeichnete es immerhin eine Woche nach der Wahl bei NTV als nicht nachvollziehbar, dass, Zitat, bei den Gesprächen in Schwerin von Seiten der CDU und SPD nicht sorgsam genug über die Eignung der Kandidatin gesprochen wurde. Zitat Ende. Auch diesen Rüffel ignorieren CDU-Landtagsfraktion und Landesverband ohne Kommentar.
Ein Bericht unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Nicht nur in den Augen vieler US-Bürgerrechtler gehört offener Rassismus zum Alltag bei Polizeikontrollen auf den Straßen der USA. Nun gibt es einen neuen Fall, dokumentiert in einem verstörenden Video. Der Tod von George Floyd erschüttert das Land. Aus Washington, Julia Kastein.
Noch am Morgen liegt dichter Qualm über dem Südwesten von Minneapolis. In der Nacht war dort der Protest über den Tod von George Floyd in Gewalt umgeschlagen. Die Bürger würden heute eine veränderte Stadt vorfinden, sagt ein Fernsehreporter und zeigt auf die ausgebrannten Gebäude und geplünderten Geschäfte hinter sich. Ein Mensch wurde bei den Protesten erschossen, von wem und warum ist noch unklar. Inzwischen hat sich die Lage zwar vorübergehend beruhigt, aber die Empörung über diesen jüngsten Fall, in dem ein Afroamerikaner scheinbar grundlos von der Polizei getötet wird, ist immer noch groß. Der Bruder des Opfers, Philanese Floyd, jedenfalls hatte im Interview bei CNN heute Morgen Verständnis für den Frust.
So, I want, you know, everybody to be peaceful right now, but people are torn and hurt because they're tired of seeing black men die.
Natürlich wolle er, dass es friedlich bleibt, aber die Leute seien es einfach leid, schwarze Männer sterben zu sehen. Bei den zunächst friedlichen Demonstrationen hatten die Menschen Gerechtigkeit gefordert. Einige versammelten sich vor dem Haus des einen beteiligten Beamten und knieten nieder. Ich kann nicht atmen, riefen sie, genau wie George Floyd, bevor er starb. Ein Video des Vorfalls zeigt, wie der Beamte minutenlang auf dem Nacken des 46-Jährigen kniet, bevor der schließlich das Bewusstsein verliert und stirbt. Drei weitere Beamte sehen zu.
Watch the video
Er habe das Video angeschaut, so Georges Bruder, heute unter Tränen. Die Polizei habe seinen Bruder exekutiert. Und er machte auch klar, was für ihn Gerechtigkeit in diesem Fall bedeutet. Die Polizisten müssten verhaftet und wegen Mordes zum Tode verurteilt werden.
They executed my brother. Justice is these guys need to be arrested, convicted of murder and given the death penalty.
Noch aber ist nicht einmal Anklage erhoben worden und darüber ist auch der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, frustriert. In der Nacht hatte er die Demonstranten zur Ruhe aufgefordert, damit nicht auf eine Tragödie die nächste folgt. Am Morgen beim Sender CBS gefragt, ob das Mord gewesen sei, war seine Antwort klar. Ja.
Do you think that was murder?
I do.
Der Polizeichef von Minneapolis, Medaria Arradondo, warb dagegen in einem Telefoninterview mit einem Lokalsender um Geduld. Die Mühlen der Justiz würden manchmal sehr langsam mahlen und er verstehe auch, dass die Leute manchmal fänden, dass es gar keine Gerechtigkeit gäbe. Aber die Ermittlungen in dem Fall seien noch nicht beendet. Neben den lokalen Behörden ermittelt inzwischen auch die Bundespolizei FBI und auch das US-Justizministerium erklärte den Fall zur Top-Priorität.
Aus Washington, Julia Kastein. Und zum Schluss dieser Sendung wollen wir an eine Schauspielerin erinnern, die selten genug wohl allen Generationen in Deutschland ein Begriff ist. Irm Hermann. In den 60er Jahren war sie eine der großen Darstellerinnen in den Filmen von Rainer Werner Fassbinder. Später zeigte sie ihre komödiantische Seite in Zusammenarbeit mit Loriot. Jetzt ist Irm Hermann im Alter von 77 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Peter Jung. Blut.
Nach der Volksschule machte Irm Hermann zunächst eine Lehre als Verlagskauffrau und arbeitete als Sekretärin bei einem Automobilclub. Als sie 1966 zufällig den damals noch nicht sehr bekannten Filmemacher Rainer Werner Fassbinder kennenlernte, änderte sich alles in ihrem Leben. Schlagartig ließ sie ihr beschauliches, altes Dasein hinter sich und wagte einen kompletten Neuanfang.
Das hat mich total umgekrempelt. Der hat mich total gefordert. Er hat mich nicht überfordert beim Drehen. Er hat mir das zugeteilt, wo er gedacht hat, dass ich dazu in der Lage bin. Und da hat er natürlich diese bürgerliche Komponente, die ich ja in mir hatte durch meine bürgerliche Herkunft, die hat er mir erstmal zugeteilt. Und da konnte ich mich ja dann relativ sicher bewegen, denn ich wusste ja die Verhaltensweisen der kleinen Bürger. Ich kannte ja meine Familie sehr gut und ich hatte meine Mutter genau im Ohr.
Sie war weit mehr als Fassbinders Muse, gehörte zu dessen engeren Freundeskreis, gründete mit ihm und anderen gemeinsam das Münchner Antitheater, das schnell Schlagzeilen machte, nicht nur weil einzelne Mitwirkende ihre Gagen nicht versteuerten und dadurch Ärger mit dem Finanzamt bekamen. In rund 20 Fassbinder-Filmen hatte sie ihren Auftritt und fast immer war sie die unnahbare, spröde und spießige Zeitgenossin, eine Frau, die sich mit ihrem Kostüm gegen alle Zumutungen förmlich panzerte. Herrlich, wie sie diese Rolle immer und immer wieder ausfüllte, die ganze Langeweile und Herablassung der spießbürgerlichen Existenz verkörperte. Ende der 70er Jahre wechselte Irm Hermann von München nach Berlin, wurde von so prominenten Regisseuren wie Werner Herzog und Percy Adlon besetzt und auch einem größeren Publikum bekannt mit ihren Auftritten in Loriots Erfolgssatire Papa Ante Portas und an der Seite von Hape Kerkeling, wo sie im Film Willy and the Windsors keine geringere spielte als Königin Elisabeth von England.
Peter Jungblut mit einem Nachruf auf die Schauspielerin Irm Hermann. Und nun wie immer zum Ende dieser Sendung der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen von morgen. Die Presseschau von Thorsten Funke, Sprecher Christoph Wittelsbürger.
In den Kommentaren geht es beispielsweise um das Urteil des Bundesgerichtshofs zu Datenschutz im Internet. Demnach ist die aktive Einwilligung der Nutzer erforderlich, wenn der Betreiber einer Webseite sogenannte Cookies zur Datenerhebung setzen will. Dazu heißt es in der Taz, dass der Bundesgerichtshof nun entschieden hat, dass die Einwilligung zum Setzen von Tracking-Cookies nicht voreingestellt sein darf, ist schön. Es ist vor allem deshalb schön, weil darunter auch alle Webseitenbetreiber fallen, die die lapidare Musst-du-halt-mit-Leben-Politik pflegen. Ihnen sei zu wünschen, dass Aufsichtsbehörden und Verbände nun ganz genau hinschauen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz hält dagegen. Mehr Entscheidungshoheit und Transparenz wird es auf jeden Fall geben. Die Frage ist nur, ob die Internetsurfer diese auch wollen. Denn die Zahl der Fensterchen und Klicks deutlich zunimmt, nervt das noch mehr. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: Das Urteil des Bundesgerichtshofs wirkt wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Die Digitalunternehmen haben in der Zwischenzeit Fakten geschaffen. Apple und Mozilla haben die Cookies schon aus den Browsern verbannt. Google zieht bald nach. Für die letzten Tage des Kekses hat der BGH also klar gemacht, dass eine aktive Einwilligung nötig ist. Ein weiteres Thema in den Kommentaren ist die Frankfurter Buchmesse, die trotz Corona stattfinden soll. Dazu die Süddeutsche Zeitung. Auch die Frankfurter Buchmesse hat ihre Naturgesetze und eines davon war bisher, dass man sich dort spätestens am dritten Tag eine sogenannte Messeerkältung holt. Dass die Buchmesse voraussichtlich auch in diesem Jahr stattfinden soll, überrascht also. Die Entschlossenheit, mit der in Frankfurt an einer machbaren Messe gearbeitet wird, ist gesellschaftlich ähnlich bedeutsam wie die Wiederaufnahme der Bundesliga. Eine gebeutelte Branche tut das Mögliche, um sich, ihr Publikum, die Party nicht aufzugeben. Daraus könnte eine Vorbildwirkung für das gesamte kulturelle Leben mit der Pandemie entstehen. Der Tagesspiegel aus Berlin beschäftigt sich mit dem Streit zwischen Twitter und US-Präsident Trump, der sich darüber beschwert, dass Tweets von ihm mit einem Warnhinweis versehen wurden. Ist Sozialismus schlimmer als Kapitalismus? Ist vegane Ernährung gesundheitsschädlich? Führt Briefwahl zu Wahlbetrug? Wenn Mitarbeiter von Twitter und Facebook solche Fragen beantworten, bleibt die Suche nach der Wahrheit auf der Strecke. Dann verliert die Öffentlichkeit, was für ihr Wesen konstitutiv ist, den freien Austausch von Gedanken und Meinungen. Lieber ein Trump, der Lügen verbreitet, als demokratisch nicht legitimierte Instanzen, die über Wahrheit und Lüge autoritär befinden.
Vielen Dank, Christoph Wittelsburger. Und mit dieser Presseschau geht diese Sendung zu Ende. Gleich nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit. Das Team heute Nacht dankt für Ihr Interesse. Mein Name ist Stefan Heinlein. Wir wünschen Ihnen eine geruhsame Nacht.